Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Bettina Köster. Schön, dass Sie dabei sind. Der Deutschlandfunk auf der Anklagebank. Ein Kommentar sorgt für Furore bei den Hörerinnen und Hörern. Warum und mit welchen Folgen? Dafür blicken wir gleich in die Redaktion der aktuellen Kollegen. Außerdem hören Sie bis 16 Uhr, wie Auslandskorrespondenten mit dem neuen Sicherheitsgesetz in Hongkong umgehen und wie Zusammenstöße zwischen Polizei und Reportern künftig in Europa vermieden werden sollen. Seit letzter Woche schauen wir alle auf das Sorgenkind Moria auf der Insel Lesbos. Nach dem Brand in dem Flüchtlingslager sehen wir immer wieder, wie Menschen ihre Decken auf den Straßen ausbreiten und so ihr Lager für die Nacht vorbereiten. Eine humanitäre Katastrophe, die sich durch den Brand noch einmal mehr zugespitzt hat und die die EU stärker unter Handlungsdruck stellt. Deutschland reagierte darauf und kündigte an, 100 bis 150 Kinder aufzunehmen. Ob das gut und richtig ist, darüber scheiden sich die Geister. Unsere Regionalkorrespondentin aus Mecklenburg-Vorpommern, Silke Hasselmann, sprach sich in einem Kommentar, der hier im Deutschlandfunk am Freitagabend gesendet wurde, dagegen aus, weil nicht klar sei, ob das Feuer durch Brandstiftung entstanden ist. Daraufhin bekam sie einen Sturm der Anklage, unter anderem via Twitter. Welch ein herzloser Kommentar, so lautet noch ein gemäßigter Vorwurf in dem sozialen Netzwerk. Über 10.000 Hörerinnen und Hörer meldeten sich mit ihrer Kritik beim Deutschlandfunk, auch weil Geflüchtete in Kollektivhaft genommen würden durch die mutmaßlichen Handlungen einiger. Wir wollen das hier in Medias Res zum Anlass nehmen, um hinter die Kulissen unserer aktuellen Redaktion zu schauen. Ich bin jetzt verbunden mit Friedbert Meurer, er ist Abteilungsleiter Aktuelles. Hallo, Herr Meurer.
Ja, hallo, Frau Köster.
Herr Meurer, wie sind Sie denn mit dieser Kritik umgegangen, die ja schon eine ziemlich hohe Größenordnung hat?
Absolut, das ist schon sehr ungewöhnlich. Es gibt immer wieder Fälle von Kommentaren, manchmal sind es auch Interviews, die wir morgens führen, die eine Menge Wirbel auflösen. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass ein Kommentar jemals insgesamt, wenn man alles zählt über Facebook, Twitter und so weiter, 10.000 Reaktionen hervorgerufen hat. 80-90% negativ. Das sei menschenverachtend gewesen. Wir sehen das in der Redaktion anders. Wir sind ein bisschen in die Offensive gegangen heute Morgen mit der Chefredakteurin, die in der Sendung kontrovers aufgetreten ist und dazu etwas gesagt hat. Diese Sendung hat sich anderthalb Stunden lang mit dem Thema befasst. Nicht Kommentar, aber Moria und alles, was damit zusammenhängt. Wir haben intern den ganzen Tag darüber diskutiert. Gibt es irgendetwas, was wir falsch gemacht haben? Hätten wir den Kommentar uns genauer anschauen müssen und in diese Diskussion werden wir fortsetzen.
Ein Stoß des Anstoßes war ja das Wort Selektion, weil das an die Nazi-Terminologie erinnere und somit tabu sei. Das Wort wurde nachträglich aus dem Kommentar herausgenommen. Wie viel Freiheit hat eigentlich ein Autor, wenn er seine Meinung im Kommentar äußert, Herr Meurer?
Er oder sie hat bei uns sehr viel Freiheit, weil wir nämlich den Grundsatz vertreten, nicht nur, dass wir gegenüber der Hörerschaft ein plurales Meinungsangebot bilden wollen, sondern wir vertreten auch nach innen die Ansicht, es gibt sozusagen eine innere Meinungsfreiheit. Wir schreiben keinem unserer Autoren vor, was er oder sie schreiben soll. In dem Fall haben wir einen Fehler gemacht. Dieses Wort Selektion hätten wir von Beginn an herausschneiden sollen. Es ist allerdings, wenn jemand das Manuskript liest, in dem jetzt online steht, kann man auswählen, wer Brandstifter sind, wer nicht Brandstifter war, wer soll kommen dürfen, wer soll nicht kommen dürfen. In dem Kontext der Autorin zu unterstellen, da stecke Nazi-Ungeist dahinter, finde ich absolut daneben, überzogen. Unser Fehler war es aber, auch der Autorin, uns als Redaktion, wir hätten klarer erkennen müssen, dass der Begriff Selektion, selbst wenn er in einer Art und Weise benutzt wird, als Synonym einfach für Auswahl, dass aber der Begriff Selektion so aufgeladen ist, da hätten wir die Autorin auch vor sich selbst schützen müssen, auf diesen Begriff von Beginn an verzichten sollen.
Vielleicht erklären Sie uns und unseren Hörerinnen und Hörern besonders, wie eigentlich grundsätzlich das Prozedere läuft. Wann wird denn ein Thema zu einem Kommentarthema?
Also wir sitzen morgens um 9 Uhr das erste Mal zusammen. Die Kommentarsendung ist von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr. In der Regel sind es 3 Kommentare. Wir fangen um 9 Uhr an mit der ersten internen Redaktionskonferenz. Welche Themen könnten wir kommentieren? Dann gibt es eine zweite Konferenz, eine dritte Konferenz, gibt dann nachmittag sogar eine vierte Konferenz. Dann wird am Vormittag, am Mittag wird dann ein bisschen schon mehr präzisiert, wer soll den Kommentar machen. Wir hatten uns in dem Fall dafür entschieden zu sagen, wir möchten es aus den Ländern kommentieren lassen, nicht aus Berlin, nicht aus Griechenland, aus den Ländern, weil die Länder Flüchtlinge aufnehmen und verteilen, hatten zunächst Nordrhein-Westfalen gefragt. Der Kollege da war vollaus beschäftigt mit den Kommunalwahlen, die gestern stattfinden. Dann sind wir auf Mecklenburg-Vorpommern gekommen. Dem Kollegen fiel dann auch auf, logischerweise, als er das Manuskript bekam zum Redigieren. Dieser Kommentar hat es in sich. Hat dann aber die, wie ich finde, richtige Entscheidung getroffen zu sagen, wir haben jetzt in den letzten Tagen sehr viele Kommentare gehabt pro Aufnahme der Flüchtlinge, zu sagen, wir setzen jetzt auch einmal ein anderes Meinungsbild. Und einige Hörer, eine Minderheit, 10, 15, 20%, sagen, wir wollen diese Meinung auch hören.
Wird sich jetzt in den Redaktionen etwas ändern? Wird da jetzt eine kleine Schere im Kopf dabei sein, wenn man sich die Kommentare anschaut? Sie haben eben gesagt, es wird immer noch mal drüber geschaut.
Ich komme gerade aus einer Redaktionskonferenz, an hohe Beteiligung, 25 Kollegen. Wir haben mit Skype darüber genau scharf nachgedacht, was ist wie gelaufen, was hätten wir vielleicht anders machen können. Noch sorgfältiger die Manuskripte lesen, vielleicht die Autorin darauf hinweisen, meinst du das wirklich so scharf oder willst du es vielleicht anders formulieren? Aber ein ganz wichtiger Punkt für uns ist eben, nein, wir wollen nicht die Schere im Kopf jetzt auspacken. Wir sind, das ist das Selbstverständnis unserer Abteilung aktuell, die für die Informationen am Morgen steht, die Mittag für die Kommentare und andere Sendungen. Wir wollen die Meinungsvielfalt in diesem Land wiedergeben. Auch die Meinungsvielfalt unserer Autoren, Autorinnen im Haus. Das ist unbequem, das bringt auch mal Ärger ein. Aber diese Fahne möchten wir gerne hochhalten.
Danke, Friedbert Meurer, Leiter der aktuellen Redaktion, für diesen Einblick in die Entscheidungsfindung, wenn es um Kommentare und deren Umsetzung hier im Deutschlandfunk geht. Seit Juli gilt in Hongkong das neue sogenannte nationale Sicherheitsgesetz. Beschlossen wurde es allerdings in Chinas Hauptstadt Peking. Und das brachte viele Menschen in Hongkong auf die Palme, weshalb sie protestierend auf die Straße gingen. Sie erinnern sich sicher an die Bilder. Chinesische und Hongkonger Journalisten üben sich seitdem zusehends in Selbstzensur. Ausländische Medienhäuser erwägen Verlagerungen an andere Standorte. Dass ihre Vorsicht begründet ist, zeigen die Festnahmen Demonstrierender sowie kritischer Medienunternehmer. Wir haben darüber hier in Medias Res auch immer wieder berichtet. Aber alle lassen sich nicht einschüchtern. Einer von ihnen, der schwedische Korrespondent Johan Nöländer, hat meinen Kollegen Felix Lill erzählt, wie sich die Arbeit für ihn verändert hat.
Als Journalist wird es immer schwieriger, mit Personen zu sprechen, das Gespräch aufzunehmen und diese dann mit deren Namen zu zitieren. Über die letzten 3 Jahre hatte sich auch Festlandchina in diese Richtung entwickelt. Und jetzt ist es hier auch so,
sagt Johan Nylander. Seit knapp 10 Jahren berichtet der Schwede für mehrere Medien aus Hongkong. Zuerst frei, dann für die schwedische Wirtschaftstageszeitung Dagens Industri. Nylander hat Hongkong als vielfältigen, lebhaften Ort kennengelernt, wo Politiker gewählt werden und man mehrere Sprachen spricht, auch die der Kritik. Aber zuletzt mussten Journalisten hier vermehrt darüber berichten, wie eben dieses Hongkong zu sterben droht. Das schmerzt, auch körperlich.
Mit ein paar Kollegen waren wir letztens im Viertel Causeway Bay, um über eine Demonstration zu berichten. Und als wir uns kurz von der Menschenmenge entfernt hatten, saß die Polizei plötzlich auf uns ab. Einer schlug mir auf die Brust. Dann kriegte ich Pfefferspray auf den Körper. Das brannte höllisch. Sie nannten uns Reporter Kakerlaken. Und wenn du kein Gesetz mehr hast, das dich vor so etwas beschützt, dann schüchtert dich sowas doch ein.
Seit Juli gelten in Hongkong neue Regeln. Das Nationalsicherheitsgesetz, das nicht in Hongkong beschlossen wurde, sondern in Peking, verbietet de facto jede Kritik an der chinesischen Regierung und sieht lange Gefängnisstrafen vor. Im Stadtstaat ist das eine Zäsur. Nachdem Hongkong 1997 von Großbritannien an China übergeben wurde, sollten eigentlich für zumindest 50 Jahre entscheidende Rechte gesichert werden. Unter anderem der Autonomiestatus und das Recht auf freie Meinungsäußerung. Doch mit dem neuen Gesetz scheint von diesem Versprechen nicht viel übrig zu sein. Zuletzt verlor ein regierungskritischer Juraprofessor seinen Job an der Uni, ein unbequemer Medienunternehmer wurde festgenommen. Demonstranten werden auf der Straße angegriffen, für die Medienbranche herrscht Unklarheit.
Das Problem ist, dass das Gesetz extrem weitreichend und unklar zugleich ist. Keiner von uns weiß, ob man mit einem Standardbericht von einer Demonstration schon das Gesetz bricht. Man ist jetzt doppelt und dreifach vorsichtig. Jeder Satz muss abgesichert sein. Viele meiner Kollegen zensieren sich schon selbst.
Von sich selbst sagt Johann Nylander, dass er sich niemals aus Angst einen Maulkorb verpassen werde. Eher würde er seinen Job aufgeben. Nylander ist auch einer der wenigen, die selbst noch unter Klarnamen Interviews geben. Insgesamt ist die Hongkonger Medienlandschaft zuletzt handzahmer geworden. Die Mehrheit der Bevölkerung unterstützt die autoritäre Richtung aus Peking zwar nicht. Zugleich ergab eine Umfrage des Hongkonger Journalistenverbands vor einigen Wochen, dass 87% der Befragten befürchten, die Pressefreiheit werde fortan stark beschnitten. Noch mehr bangen um ihre Sicherheit und ahnen, dass sie für kritische Berichterstattung in Schwierigkeiten kommen. Man spürt das nicht nur in Zeitungen und Magazinen, sondern auch in den Geschäften, die Medien verkaufen. Ein Buchhändler aus Hongkong, der seinen Namen nicht nennen möchte, berichtet:
Es ist ganz bestimmt die erste Wahl für eine Stadt, möglichst viele Sichtweisen zuzulassen. Dafür haben wir ja auch das Prinzip ein Land, zwei Systeme. Aber viele Hongkonger haben das Gefühl, dies zu verlieren, was sie für lange Zeit hatten. Aber es gibt die Tendenz, dass viele Bücher jetzt sich selbst zensieren. Gelegentlich höre ich davon, dass andere Läden dies machen. Und es verwundert nicht.
Ein weiterer Buchhändler ist Daniel Lee. Und seine Erfahrungen sind ähnlich. In seinem Geschäft Hongkong Reader führt er seit kurzem nicht mehr alle Bücher, die sich zum Beispiel Demokratieaktivisten wünschen würden.
Es gibt Bücher, die wir vor 2 Jahren noch hatten und jetzt nicht mehr erhalten können. Es geht da vor allem um Bücher über die Unabhängigkeit Hongkongs. Die Sache ist die, dass solche Bücher wahrscheinlich nie wieder produziert werden. Das Problem sind nicht die Buchläden, sondern die Verleger und die Druckereien. Die Verlage sagen uns, dass es schwieriger geworden ist, kritische Bücher noch zu drucken.
Auch öffentliche Bibliotheken haben allzu kritische Bücher schon aus ihren Sortimenten genommen. Unterdessen zeichnet sich ein Exodus ab. Ausländische Medienhäuser und Journalisten suchen vermehrt nach neuen Standorten. Auch der Schwede Johan Nylander spricht mit seinem Arbeitgeber viel darüber, ob eine Verlegung des Büros, zum Beispiel nach Taipei, Seoul oder Tokio, die bessere Lösung sei. Aber bis jetzt überwiegen für ihn andere Bedürfnisse als das nach Sicherheit.
Ich bin hier seit fast 10 Jahren. Ich fühle mich hier zu Hause. Und ehrlich gesagt erlebt Hongkong gerade seine aufregendste Zeit.
Wir bleiben noch beim Thema Pressefreiheit. Seit Anfang des Jahres hat das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit in Leipzig 41 Zusammenstöße zwischen Polizei und Journalisten in der EU und in den Beitrittsländern registriert, davon 5 in Deutschland. Schauplatz der Konflikte sind in der Regel Demonstrationen, in denen Polizisten sich übergriffig verhalten. Wir haben auch darüber öfter schon berichtet. Deshalb wurde jetzt ein Pressefreiheitskodex mit 8 Richtlinien für die Polizei entwickelt, und zwar auch vom Europäischen Zentrum für Presse- und Medienfreiheit. Da heißt es gleich am Anfang, jegliche Gewaltanwendung von Polizeikräften gegen JournalistInnen ist nicht akzeptabel. Martin Hoffmann ist Medienforscher beim Europäischen Zentrum für Presse- und Medienfreiheit. Und ich fragte ihn, ob Vertreter der Polizei mit am Tisch saßen, als diese Richtlinien entwickelt wurden.
Nein, die Polizei saß erstmal nicht mit am Tisch bei der Entwicklung eben dieses Pressefreiheitskodexes. Und wir hatten auch am Anfang überlegt, ob das vielleicht zweckdienlicher ist, sind aber dann doch relativ schnell zu dem Schluss gekommen, dass es mehr unserem Ziel dieses Kodex, nämlich Pressefreiheit im Umgang von Polizei und Journalisten zu schützen, dient, wenn wir erstmal die Öffentlichkeit und eben die Polizeien in den Ländern sensibilisieren, durchaus auch ein bisschen provozieren. Also wir wollen jetzt damit in einen Dialog kommen.
Medienschaffende beklagen ungerechtfertigte Behinderungen ihrer Arbeit, die zulasten der Pressefreiheit gehen. Zugleich kritisieren Polizisten, ihre Arbeit werde medial verzerrt dargestellt. Da scheint ja dann durchaus auch so ein Spannungsverhältnis zu sein. Wie einfach ist es dann, mit der Polizei dann auch in den Dialog zu treten?
Wir reden ja hier von einem europäischen Kodex, deswegen müssen wir dann auch ganz genau gucken, von Land zu Land ist das sehr unterschiedlich. Aber für Deutschland gesprochen müssen wir sagen, dass es da zumindest in den letzten Jahren verstärkte Bestrebungen gibt, aufeinander zuzugehen. Ich meine, dass da ein Dialog schon lange vorhanden ist, das zeigen ja zum Beispiel die Verhaltensgrundsätze zwischen Presse und Polizei, die schon 1993 entwickelt wurden. Aber gerade mit Blick auf die von Ihnen auch schon angesprochenen Angriffe auf Demonstrationen, wo also ganz klar auch noch mal mehr Schutz vielleicht als vor einigen Jahren von journalistischer Arbeit nötig ist durch die Polizei, gibt es da schon einiges an Dialogversuchen, an Ansätzen, auch an Initiativen, wenn man jetzt von Deutschland spricht, aber auch in anderen europäischen Ländern.
Soweit ich weiß, ist in Sachsen dieses Spannungsverhältnis zwischen Journalisten und Polizisten gerade auch bei Demonstrationen schon etwas länger ein Thema zwischen den beiden Seiten. Inwiefern ist denn dort schon ein besseres Verhältnis entstanden?
Ja, das ist ganz richtig. Also Sachsen hatte ja lange Zeit die unrühmliche Rolle, dass hier besonders viele Journalistinnen und Journalisten auf Demonstrationen angegriffen wurden, täglich, eben weil hier auch sehr viele Demonstrationen stattfanden. Und dann wurde insbesondere durch die Arbeit des DJV Sachsen, aber ich meine auch zusammen mit der Landespressekonferenz, immer wieder der Kontakt zum Innenministerium in Sachsen gesucht. Und dann auch jetzt seit Ende des Jahres gibt es jetzt Polizeifortbildung an der Polizeifachhochschule zu eben dem Thema Journalistenrechte. Und da sind schon hunderte von jungen Polizistinnen und Polizisten durch diese Schulung gegangen, die eben zusammen abgehalten werden. Also insofern gibt es hier auch eine Besserung, kann man durchaus so konstatieren.
Blicken wir nochmal auf Europa. Sie haben es eben schon angedeutet, es ist in einigen europäischen Ländern durchaus auch schwieriger, der Kontakt zwischen den Reportern, sage ich jetzt mal, und den Polizisten. Wo ist es denn am schwierigsten?
Ja, also Vorsicht mit Superlativen, sage ich mir dann immer selber, aber ich denke, das ist besonders gravierende Entwicklungen haben wir zuletzt in Serbien zum Beispiel gesehen. Da gab es zum Beispiel nur auf einer Demonstration Angriffe von Polizeiseite, und das waren wirklich schon, das muss man schon als Angriffe werten, auf verschiedene Journalisten. Das war so Anfang Juli bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen, von denen dort berichtet werden sollte und was dann immer wieder behindert oder sogar also direkt verhindert wurde, eben bis hin zu Durchtätlichkeiten. Anderer Negativ-Hotspot, sage ich mal etwas salopp, ist Frankreich. Also wie auch bekanntermaßen hat die Polizei da auch eine sehr gewaltvolle Kultur, und rund um die Proteste der sogenannten Gelbwesten sind da Dutzende von Journalistinnen und Journalisten, von Medienschaffenden verletzt worden.
Werden sich die Polizisten in Frankreich und Serbien dann von dem Pressefreiheitskodex angesprochen fühlen, oder sehen die das vielleicht eher als Provokation, was sie ja auch ein bisschen möchten, was sie anfangs sagten?
Ja, also die Provokation, das ist eher so ein Teasern. Also wir wollen auf jeden Fall eher ins Gespräch kommen, aber dieser Kodex dient natürlich auch dazu, Vergehen von Polizeiseite ganz klar zu adressieren, öffentlich zu machen. Inwiefern sich die serbische Polizei diese Ziele interessiert oder auch damit uns in Austausch kommt, Das ist erstmal schwierig. Ich bin da jetzt, sagen wir mal, würde da ergebnisoffen rangehen, kann mir das aber durchaus vorstellen, weil das hängt immer auch ganz stark von einzelnen Personen, sowohl in den Polizeipräsidien als auch in den Innenministerien ab. In Frankreich haben wir schon diesen europäischen Kodex vorgestellt mit einiger Resonanz. Es ist jetzt noch nicht so, dass dort sozusagen das schon in die Polizeifortbildung zum Beispiel integriert wurde oder eine Handreichung ist, die man zum Beispiel Polizistinnen und Polizisten vor Einsätzen auf Demonstrationen gibt, um dann denen zu zeigen, okay, hier ist eine Orientierung für den Umgang mit der Presse. Aber das ist das Ziel, ja, und da sind wir auch auf unsere europäischen Partnerorganisationen angewiesen und wollen mit denen da sozusagen das vorantreiben. Das ist auch sicherlich nichts, was man von heute auf morgen, was da zu großen Umbrüchen führt, aber es geht halt um eine schrittweise Sensibilisierung aufeinander zugehen.
Sagt Martin Hoffmann, Medienforscher am Europäischen Zentrum für Presse- und Medienfreiheit in Leipzig. Es gibt Neuigkeiten vom US-Medienmarkt. Dort hat das Rennen um die Übernahme der chinesischen Kurzvideo-App TikTok eine überraschende Wende genommen. Hören Sie mehr von Nicole Markwald.
Microsoft wird nicht das US-Geschäft der chinesischen Kurzvideo-App TikTok übernehmen. Das geht aus einer Mitteilung des Softwarekonzerns hervor. ByteDance, das Mutterunternehmen von TikTok, habe das Kaufangebot abgelehnt. Microsoft bedauerte die Entscheidung. Man hätte Änderungen an der Plattform vorgenommen, um sicherzustellen, dass der Dienst die höchsten Standards für Sicherheit, Schutz der Privatsphäre und den Kampf gegen Falschinformationen wahrt, so der Konzern. US-Präsident Donald Trump hatte im August ein Dekret unterzeichnet, das auf ein Verbot der beliebten App in den USA hinausläuft. Trump sah die nationale Sicherheit durch ByteDance und TikTok gefährdet. So könnten mithilfe der App Bewegungsprofile von Bundesbeamten erstellt und Firmen ausspioniert werden. Wie das Wall Street Journal berichtet, soll nun der US-Softwarekonzern Oracle zum Zug kommen. Vorgesehen ist, dass Oracle der Technologiepartner von ByteDance wird und die Verwaltung der US-Benutzerdaten von TikTok übernimmt, heißt es.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Schönen guten Tag, mein Name ist Uli Schönbach. Ich bin der Redaktionsleiter der Sächsischen Zeitung in Bautzen. Und wir beschäftigen uns in unserer morgigen Ausgabe mit dem Thema Schulen und Corona. Bei uns in Sachsen läuft das Schuljahr jetzt in der dritten Woche. Wir haben hier im Landkreis Bautzen die ersten Corona-Fälle an Schulen. Und wir haben bemerkt, dass die Behörden damit sehr unterschiedlich umgehen. Zum Teil werden einzelne Personen unter Quarantäne gestellt, zum Teil sind es auch ganze Schulklassen. Und ein Kollege geht morgen der Frage nach, welches die Regeln sind, nach denen die Behörden handeln und warum es zu solch unterschiedlichen Ergebnissen kommt.
Wir sind am Ende von Medias Res, aber im Netz sind wir natürlich immer für Sie da unter deutschlandfunk.de/mediasres. Und wir freuen uns auch, wenn Sie uns Ihre Beobachtungen, Anmerkungen und Fragen schreiben zum Thema Journalistik und Medien. Schicken Sie uns gerne eine Mail an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de und vielleicht können wir dann auch mit Ihnen in unserem neuen gleichnamigen Podcast ins Gespräch kommen. Für Medias Res für heute sagt Tschüss, Bettina Köster.